Und bei mir war es wirklich so, mein Mentor, wenn ich nicht ihm eine Nachricht geschrieben habe, morgens mal um Punkt 7 Uhr, der hat mich aus dem Bett geklingelt.
Licht aus, Spot an und willkommen bei Sapphire Spotlight, dem Podcast für Buchmarketing, Branchentalk und Geschichten aus der Buchbubble. Moderiert von Autorin und Gründerin Safira White.
Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapphire Spotlight. In dieser Folge wollen wir über das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum in der Buchbranche sprechen. Und dafür habe ich mir die liebe Elisa geschnappt. Und bevor wir reinstarten, stell dich doch gerne einmal vor, damit wir alle wissen, wer du bist und was du machst.
Ja, hi. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Also ja, du hast es ja schon gesagt, ich bin Elisa. Und ich bin Schreibberaterin bzw. Fantasy-Autorin und ich kann schreiben, dann hört's auf. Also als Fantasy-Autorin bin ich unter meinem Pseudonym Aria Rau bekannt und als Schreibberaterin eben als Elisa Hampe. Das ist ein offenes Pseudonym und ich schreibe aber schon sehr viel länger als das, was ich jetzt tatsächlich schon veröffentlicht habe, also so seit über 15 Jahren. Und dabei fiel mir dann irgendwann auf, dass dieser Schreibprozess oftmals für die Menschen schwieriger ist als so das Schreiben an sich, also das Ideenfinden und das, ja, das Fantasieren. Und darum möchte ich halt Menschen unterstützen, mit einem machbaren Plan zu ihrem ersten Roman zu kommen, damit sie halt nicht, wie ich, so ganz oft in Kapitel 3 stecken bleiben und dann versumpfen und dann in ihrer Verzweiflung eine neue Idee suchen und am Ende denken, sie sind nicht gut genug. Genau.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, das hätte ich damals bei meinem ersten Roman auch gut gebrauchen können. Was war denn für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ja, ich möchte jetzt selbstständig werden in der Buchbranche?
Oh je, der war ganz schön holprig. Also ich schreibe ja, wie gesagt, schon seit Jahren und habe das immer nebenberuflich gemacht, weil es halt, du kennst es wahrscheinlich selber, sehr schwierig ist, am Anfang da überhaupt Geld mit zu verdienen. Aber die Leidenschaft ist halt da. Und ja, es ist tatsächlich durch das KI-Zeitalter so entstanden, dass ganz viele Marketingagenturen Personal reduziert haben und ich war Online-Redakteur. Das heißt, ich habe für Webseiten geschrieben und die wollten Personal einsparen und Kosten einsparen und dachten, hey, das ist eine coole Idee, wenn wir die echten Menschen rausschmeißen und KI schreiben lassen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich halt selber was zu machen, weil dann kann ich halt das machen, was ich wirklich liebe. Und ja, ich bin mein eigener Chef. Das heißt, gut, es braucht Selbstdisziplin, aber ich kann machen, was ich will und wann ich will. Und das liegt alles in meiner eigenen Verantwortung. Und ja, dadurch habe ich es dann einfach mal ausprobiert und hoffentlich klappt's.
Und warum genau Schreibcoaching? Warum nichts anderes? Also man kann sich ja mit wahnsinnig vielen Themen selbstständig machen. Warum hast du dich fürs Schreibcoaching entschieden?
Weil ich das Gefühl habe, das ist das Einzige, was ich gut kann. Also erstmal das Schreiben an sich. Und ich habe tatsächlich auch Berufserfahrung in der Beratung. Also ich war früher mal Personalberater und ich war gut in dem Job. Also ich habe Menschen dabei geholfen, wieder in den Job zu kommen. Also zum Beispiel eben Bewerbungsunterstützung beim Bewerbungsschreiben, wie sie jetzt halt auf ein Unternehmen zugehen können, auch wenn die gerade nicht suchen und solche Sachen. Und ich habe da gemerkt, ich kann das gut. Also die Leute beraten, ihre Probleme rausfiltern und ihnen dann gezielt Tipps geben. Und es hat sich auch in meiner Quote gezeigt. Also ich habe die Quote von 80% Vermittlung auf 85% hochbekommen. Und das ist natürlich auch irgendwie schön zu sehen, dass die Menschen dann ja sich freuen, wieder motiviert sind und dann halt auch dankbar sind dafür, dass sie überhaupt die Hilfe hatten, weil viele konnten es halt einfach nicht und brauchten ein bisschen Unterstützung. Und wenn ich das halt beim Schreiben machen kann, wo ich halt auch in meinem Umfeld immer wieder sehe, dass Leute so gerne ein Buch schreiben wollen, aber einfach nicht wissen, wie sie anfangen wollen, dann die Ratgeber, die, ja, die sind gut, aber da wird auch oft der Prozess nicht so richtig dargestellt. Also es gibt so allgemein hier das und das und das, aber was ich wann wirklich brauche, das steht da oftmals gar nicht drin und dann sind die Leute ganz schnell überfordert, weil sie alles auf einmal machen wollen. Ich kenne das von mir, ich hatte das auch. Ich habe hier 20 Schreibratgeber. Und ja, am Ende hat mir dann was anderes geholfen, nämlich das, was ich mir dann selber gebaut habe.
Ich glaube, es geht auch oft gar nicht darum, so das Was herauszukristallisieren. Also man kann ja wahnsinnig viele Bücher, wie du schon gesagt hast, lesen zu irgendeinem Thema. Und ich glaube, was wirklich einen weiterbringt, gerade im Coaching-Bereich, ist diese persönliche Begleitung. durch die Menschen. Also das merke ich auch ganz häufig. Es gibt ja auch zum Beispiel Marketing, gibt es ja unzählige Bücher, die man lesen kann. Man kann die KI fragen, ob das jetzt gut ist, was die ausspuckt, sei mal dahingestellt. Aber man kann sich überall das Wissen holen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass Wissen alleine einen nicht zum Erfolg bringt. Und das, was einen wirklich, oder was mir auch oft geholfen hat, auch jetzt, wenn ich reflektiere, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, ist die Unterstützung von jemandem, der weiß, wie es geht. Dass du jemanden hast, den du fragen kannst, dass du jemanden hast, der dir genau hilft und dich auf diesem Weg begleitet. Weil so ein Ratgeber, gut, der kann allgemein versuchen, ganz vielen Menschen zu helfen, aber oft, also gerade Schreiben oder auch Vermarktung, wie bei mir, ist ja auch sehr individuell. Und ich glaube nicht, dass ein Buch oder ein Ratgeber einem da so helfen kann, wie man es braucht. Ich finde, es kann einem Orientierung geben, aber um wirklich voranzukommen, braucht es meiner Meinung nach einen Mentor, einen Sparringspartner, der da wirklich auch ja persönlich an der Seite ist und einem hilft. Wie siehst du das?
Ja, total. Also es ist ja manchmal auch so, dass man sich in seinen eigenen Gedanken total verzettelt und dann auch verkopft wird und am Ende gar nicht mehr weiß, was jetzt davon gut sein könnte oder was man vielleicht besser noch mal umarbeitet. Und einfach dann mal mit jemandem reden zu können, das kann so eine Hilfe sein, weil der Mensch einfach einen anderen Gedanken einwirft. Und allein das kann auch schon helfen, um irgendwie voranzukommen. Oder einfach mal, wenn man es ausspricht, kann sich dadurch schon unglaublich viel sortieren. Einfach, weil auch jemand zuhört, ohne jetzt zum Beispiel zu kommentieren oder auch ein Urteil gleich zu fällen. Und dadurch können so tolle Sachen entstehen, die dann einfach voranbringen und auch motivieren. Das erinnert mich an, ja, meine erste Kundin, die jetzt halt total motiviert ist, einfach weil ich halt immer wieder sage, so komm, einfach nur das Nächste, du schaffst das schon irgendwie und mach dir nicht so viel Gedanken, es muss nicht perfekt sein. Und das ist halt das Schlimme, dieser Perfektionsgedanke, der ist so fest verankert oftmals, anstatt einfach auszuprobieren und anzufangen.
Was ist das für ein Gefühl, wenn du sagst, du hast gerade die erste Kundin? Ich erinnere mich noch gut daran, wie das bei mir damals war. Was für Gefühle kommen da in dir rauf?
Das war total krass. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist einfach schön, wenn jemand so einem vertraut und dann so sagt, hey, ich will den Weg mit dir gehen und ich habe jetzt das Gefühl, dass ich das wirklich schaffen könnte. Und ja, dann will man natürlich auch, dass dieser Mensch das auch schafft und ist dann natürlich auch hinterher und fragt dann auch mal, hey, wie geht's dir, alles gut? Und kommst du voran? Und es ist unglaublich. Ja.
Und wenn du mal so in die nächsten Jahre denkst, das hat mein Mentor mich damals gefragt, deswegen frage ich dich das heute. Wenn du mal so in die nächsten 6 Monate, 12 Monate denkst, was ist ein Ziel, wo du sagst, da will ich unbedingt hinkommen mit der Selbstständigkeit?
Also ich will auf jeden Fall, dass es sich erstmal überhaupt trägt. Also dass ich erstmal, ja, man muss natürlich, so blöd das klingt, ans Geld denken, dass man halt seine Miete bezahlen kann, dass man überhaupt das weitermachen kann. Also ich will dahin kommen, dass ich zum Ende des Jahres erstmal davon leben kann. Und dass ich halt genug Kunden habe, dass es halt, ja, sich einfach trägt und dass ich sehe, wie Geschichten wachsen können und dass die Kunden auch motiviert da ihre Geschichten schreiben wollen, weil es gibt so viele Geschichten, aber es ist schade, dass so wenige sich trauen, einfach anzufangen, weil sie gar nicht wissen, wie.
Ja, das finde ich auch. Und bei mir ist es genau das Gleiche prinzipiell, was du gerade gesagt hast mit den Geschichten und dass man sich nicht traut. Und was ich oft festgestellt habe, ist, dass es auch in der Stufe danach das gleiche Problem gibt. Also du sagst, es gibt so viele Menschen, die gerne ein Buch schreiben möchten, sich aber nicht trauen. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Geschichten, die einfach in den Personen oder in den Menschen schlummern, die die Welt sehen könnte, aber es einfach nicht kann, weil die Menschen sich nicht trauen, sie aufzuschreiben. Und selbst in der Stufe danach, also wenn das Buch geschrieben ist, da kommt das gleiche Problem wieder auf, weil dann gibt es diese Geschichte und dann trauen die Menschen sich nicht, sie zu vermarkten. Und dann haben wir dasselbe Problem wieder. Also prinzipiell gleichen sich unsere beiden ja Kundenprobleme im Kern. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Was hast du denn festgestellt, ist für dich so ein Struggle aktuell, also wo du sagst, ah, irgendwie, da komme ich nicht weiter, da habe ich Probleme mit. Was nimmt dich da gerade ein?
Ach ja, der alltägliche Struggle ist das Marketing für mich. Also ja, ich komm aus der Marketingbranche, das klingt total verwirrend, denke ich. Aber so längere Texte zu schreiben, fällt mir definitiv sehr viel leichter. Also auch so ganze Webseiten, holistische Landingpages, Blogartikel, Bücher mit 500 Seiten fällt mir so viel leichter als so diese Instagram-Posts, wo man in wenigen Sekunden halt die Leute einfangen muss. Ich arbeite daran, es wird auch immer besser, ich sehe das, aber jetzt gerade halt mit dem neuen Account für die Schreibberatung wieder von null anzufangen, ist halt wirklich ein großer Struggle. Und es ist so viel leichter, finde ich, so von Angesicht zu Angesicht mit Menschen einfach zu reden und da kann man das ganz anders vermitteln. Ja, das Marketing ist so,
ja, das ist Steckenpferd,
ich weiß.
Ja, fühle ich aber sehr. Also ich bin genau umgedreht. Ich hasse es, lange Texte zu lesen. Also ich bin Autorin geworden, ja, okay. Aber ich hasse es, also Romane, ja. Aber alles, was so lange Texte angeht, oder auch wenn ich meinen Roman im Lektorat nochmal zum fünften Mal lesen muss, ich krieg die Krise, wirklich. Also das fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich mag es, diese kurzen Marketing-Hooks zu entwickeln und Menschen einfach in kurzer Zeit zu unterhalten und zu entertainen. Deswegen, mir ist genau umgedreht. Ich kann das aber sehr gut verstehen, was du gesagt hast mit dem von null anfangen. Also ich habe damals auch mit dem Autoren-Account angefangen bei mir und dann kam der Sapphire Club irgendwann und dann habe ich ja auch wieder bei null anfangen müssen und ich habe festgestellt, so ein Autoren-Account oder halt ein Account mit einer Personal Brand aufzuziehen, ist ganz anders als ein Unternehmens-Account. Auch wenn der im Prinzip auch eine Personal Brand ist, aber das ist ein ganz anderes Gefühl, Bücher zu verkaufen, in Anführungszeichen, als eine Dienstleistung zu verkaufen auf Social Media oder halt sich als Dienstleister zu positionieren. Deswegen, ich kann diesen Struggle sehr, sehr gut nachvollziehen, weil einfach die Art und Weise, wie man ans Marketing rangeht, da grundlegend verschieden ist, gefühlt.
Mhm. Es sind ja auch im Prinzip mehr oder weniger zwei andere Zielgruppen. Das eine Mal will man halt Lesende ansprechen, weil man halt möchte, dass das Buch ja die richtigen Menschen findet. Und wenn man ja seine Dienstleistungen verkaufen will, dann hast du ja generell eine andere Zielgruppe. Dann sprichst du ja angehende Autoren an oder bei dir eben Autoren, die halt schon das Buch geschrieben haben und jetzt sich fragen, okay, wie kriege ich das jetzt unter die Leute, dass die Richtigen das finden?
Was ich auch super interessant finde, ist dieser Punkt, dass wir ja beide unsere eigene Zielgruppe sind. Prinzipiell, also du standst ja mal an dem Punkt, wo du jetzt Autoren hilfst. Ich stand auch mal an dem Punkt, wo ich ein Buch hatte und nicht wusste, was ich damit mache oder wie ich es halt unter die Leute bringe. Und deswegen glaube ich, dass das auch ein Punkt ist, wieso wir beide das so einfühlsam beschreiben können. Also gerade auch du, was du eben erklärt hast mit dem, wie sich die Menschen fühlen, ne, wenn sie das Buch gerne schreiben wollen, es aber noch nicht können. Oder nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Das ist ja was du selber nachempfinden kannst, oder?
Ja, ich stand so oft an derselben Stelle und ich habe das lustigerweise früher nicht mal gemerkt. Ich war halt einfach so fasziniert. Ah, ich habe eine tolle Idee. Ich hatte 500 Ideen. Ich habe einen ganzen Ordner voller Ideen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und in Kapitel 3 wurde es irgendwie blöd. Und dann habe ich einfach eine neue Idee angefangen, weil ich dachte, ja, die wird's jetzt. Und dann ging das immer so weiter, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, nee, okay, es ist halt nicht, es ist einfach nur langweilig. Es ist halt wirklich, ich wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Mir hat so viel gefehlt und ich hätte mir einfach jemanden gewünscht, der mir einfach mal einen klaren Faden gibt, so hier, dann und dann und dann ist das wichtig und du musst dich jetzt noch nicht um die Plattentektonik kümmern, das interessiert niemanden. Also wenn man jetzt eine Weltkarte und Weltenbaubau macht, Plattentektonik braucht keiner.
Man macht sich immer Gedanken über all mögliche Kleinigkeiten, die völlig irrelevant sind. Also ich fühle das total, ist im Marketing genau das Gleiche. Wirklich, man hat ein neues Format, dann testet man das und dann nach 3 Reels oder 3 Beiträgen denkt man sich, oh, klappt nicht, mach das nächste. Dabei hätte man einfach weitermachen sollen und dann klappt das beim 10. oder 20. Reel irgendwann. Und deswegen, ich fühle das sehr, dass man dann anfängt und dann wieder was Neues machen will, neue Ideen hat und bei einem gar nicht konsequent dranbleiben kann. Ich glaube, deswegen hilft es auch, wenn du einfach jemanden hast, ne? Also sei es ein Coach, ein Mentor, ein Sparringspartner, völlig egal im ersten Moment, der dir sagt, Junge oder Mädel, hör auf, dich ablenken lassen zu wollen, hör auf, immer neue Sachen machen zu wollen und dann kann derjenige dir auch in den Arsch treten und sagen, jetzt machst du das erstmal weiter. Manchmal ist das viel, viel wirkungsvoller als irgendwelche neuen Marketingstrategien. Ich merke das tagtäglich. Leute kommen zu mir und sagen, Safira, meine Marketingstrategie ist total kacke. Ich brauche deine Hilfe. Und dann analysieren wir das durch und dann stelle ich fest, ja, eigentlich ist die Strategie total in Ordnung. Nur du bleibst einfach nicht dran. Du nimmst immer wieder was Neues und dadurch kann eine Idee gar nicht richtig oder ein Format gar nicht richtig ausreifen.
Ja, diese Geduld, das ist teilweise auch ein echt großes Problem. Ich kenne das ja selber. Ich meine, als neurodivergente Person Geduld, was ist das? Das muss jetzt sofort funktionieren. Und wenn das nicht geht, dann suche ich halt was Neues, weil du brauchst auch immer Input dann. Immer so einen schönen neuen Dopamin-Kick. Aber das funktioniert halt nicht dauerhaft. Und da muss man irgendwann einfach so mal zu den Basics zurück und dann einfach mal durchziehen. Aber das ist halt schwierig. Und da ist es halt einfacher wirklich, wenn man jemanden hat, der auch mal ja einem in den Arsch tritt auf nette Art und Weise.
Ja, aber auch Buchschreiben und Marketing sind beides Marathons. Also es ist ein Marathon, kein Sprint. Und wir wollen immer Ergebnisse haben und wir kriegen auch Ergebnisse. Das ist es ja. Ganz viele Menschen, oder in mich eingeschlossen damals auch, ich habe diese kleinen Ergebnisse, diese kleinen Wins gar nicht gesehen, weil ich nur so auf das große Ganze geguckt hatte. Ich dachte mir, oh, ich will x Verkäufe, ich will x Follower haben. Und wenn ich das nicht erreicht habe, ja, dann bin ich gescheitert. Aber wenn du was aufbaust, wirst du halt niemals von 0 auf 100 direkt hochschießen. Du wirst ganz klein vorankommen. Und was mir geholfen hat, was mir bis heute hilft, ist es, jeden Tag Wins zu feiern. Und sei es, dass man einfach gesagt hat, okay, ich habe eine Woche lang durchgepostet. Wie viele Views das hat, ist scheißegal. Das ist ein Win. Das heißt, man darf das feiern. Und ich glaube, wir verkrampfen uns oft auf die falschen Ergebnisse.
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch oft. Also ich musste gerade echt grinsen, weil du hast dasselbe gesagt, was ich ständig sage. Schreiben ist ein Marathon und kein Sprint. Und das passt ja halt auch super aufs Buchmarketing. Also es passt eigentlich komplett in der ganzen Buchbranche. Und ja, das sage ich mir jetzt auch quasi jeden Tag. Guck nicht auf das, was du vielleicht irgendwann mal erreichen willst, sondern auf das, was du jetzt gerade erreichst. Weil es ist ja schon super, dass ich überhaupt eine Kundin gewonnen habe. Andere haben vielleicht das gar nicht geschafft. Oder andere haben es nicht geschafft, sich irgendwie durch diesen Papierkram zu wursteln, um selbstständig zu werden. Ich meine, das war ein, Gott, das war die Hölle. Hätte ich gewusst, worauf ich mich einlasse, dann hätte ich das nicht sagen. Aber ich habe das einfach so, ja, ich mach das jetzt. Und danach kam erst dieser ganze Berg und ich so, ich mach jetzt das in ganz kleine Teilschritte und arbeite das stumpf ab. Und jedes Mal, wenn ich ein Häkchen gemacht habe, habe ich halt gesagt, guck mal, das hast du heute geschafft und habe mich da mega drüber gefreut. Und irgendwann war dieser ganze Berg weg und habe ich erst gesehen, was ich eigentlich alles schon geschafft hatte. Und so ist das eigentlich mit allem, was man machen kann.
Ja, es gibt dazu ein tolles Buch, das heißt The Winner Effect von Ian Robertson. Gibt's aktuell nur auf Englisch, aber ich kann es sehr, sehr empfehlen, weil es da auch um diesen Dopamin-Kick geht, nachdem wir ständig Ausschau halten. Und klar, Social Media gibt einem total viele Dopamin-Kicks, aber das sind halt die falschen Dopamin-Kicks. Und auch was das Thema Zielsetzung angeht, viele Menschen feiern einfach nur die falschen Ergebnisse. Also wenn ich jetzt sage, ich habe, weiß ich nicht, 5.000 Euro Umsatz gemacht heute, dann ist das ein Win, klar. Aber es ist kein Win, auf den ich mich fokussieren sollte. Sondern die Wins, auf die ich mich fokussieren sollte, sind zum Beispiel, ich habe heute mich getraut, ein Webinar zu halten. Oder ich habe geschafft, fünfmal hintereinander einen ehemaligen Kunden anzuschreiben und ihm was anzubieten. Solche Sachen, wenn man aus der Komfortzone rausgeht. Dinge, die man macht oder wenn man jeden Tag laufen gegangen ist für eine Woche. Das ist ein Win, auch wenn du noch nicht krass abgenommen hast dadurch. Völlig egal, du hast es jeden Tag gemacht, das ist der Win. Und ich habe damals ganz oft die falschen Ergebnisse gefeiert. Also klar, man darf natürlich auch Umsatz feiern oder Verkäufe feiern, natürlich auch. Natürlich soll man auch. Aber ich habe mir angewöhnt, dann täglich 3 Wins aufzuschreiben, die mich persönlich betreffen. Das heißt, Dinge, die ich wirklich gemacht habe. Und wenn das einfach nur ist, ich bin früh aufgestanden, pünktlich vor dem Wecker, habe mich direkt fertig gemacht, habe angefangen zu arbeiten. Das ist für mich damals voll der krasse Win gewesen, weil ich oft im Bett liegen geblieben bin und mir gedacht habe, komm, scheiß drauf, ich bleib noch liegen. Und das können alles Wins sein. Das sind Wins, die wir feiern sollten.
Es sind genau diese kleinen Schritte. Ich habe das gerade so geführt mit dem Webinar, weil ich habe ja auch mein erstes Webinar gegeben und dachte mir so, oh Gott. Und ich war kurz davor, mich tatsächlich krank zu melden, aber das geht ja nicht, wenn man selbstständig ist, aber ich habe das dann durchgezogen und es hat funktioniert und es hat alles geklappt und ich war so stolz darauf und da habe ich gemerkt, das war jetzt gar nicht so schlimm, also das war tatsächlich für mich schon ein riesengroßer Win, ja, und diese kleinen Wins dann eben zum Beispiel, wie du gesagt hast, einfach aufstehen und halt erstmal was machen, anstatt liegen zu bleiben, sich nochmal umzudrehen, naja, der Chef mit der Uhr steht ja nicht hinter einem und sagt, du musst jetzt aber, man kann es ja selber sich aussuchen.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich,
ja,
in der Selbstständigkeit, dass man selber der eigene Chef ist. Ich merke das. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich einen Mentor habe. Und ich kann auch jedem raten, der sich gerade selbstständig macht, sucht euch einen Mentor oder eine Mentorin, die da wirklich persönlich bei euch ist, die drüber guckt und euch einen Arschtritt gibt. Und bei mir war es wirklich so, mein Mentor, wenn ich nicht ihm eine Nachricht geschrieben habe, morgens mal um Punkt 7 Uhr, der hat mich aus dem Bett geklingelt. Wirklich. Und also teilweise zu richtig unverschämten Zeiten, weil er dachte, okay, gestern, Safira, gestern warst du eine Stunde zu spät, heute klingel ich dafür eine Stunde früher aus dem Bett. Also das ist wirklich, also Jackson, wenn du das hier hörst, du bist wahnsinnig sadistisch, aber ich liebe dich trotzdem.
Solange es funktioniert, jeder hat es ja dann auch seine eigene Strategie. Ja, ich habe mir jetzt alles, was mir quasi gefehlt hat, weil ich habe mich ja wirklich schnell selbstständig gemacht. Es gibt ja so Nachgründerqualifizierungen, die habe ich mir jetzt geholt. Das heißt, da gehe ich jede Woche einmal hin und bekomme alles das, was ich quasi noch nicht wusste oder was ich vielleicht noch brauche. Und da sind ja auch alles motivierte Nachgründer und da kann man sich austauschen und da gibt es auch so viel Motivation, wenn man dann denen auch erzählt, was man alles gemacht hat oder eben was man machen will und man tauscht sich aus und manche brauchen dann dasselbe in den Systemen, manche brauchen was völlig anderes. Aber es gibt auch unglaublich viel Motivation, einfach auch dieses Miteinander von Gründern, die einfach irgendwie Bock haben, was zu machen.
Ja, das finde ich auch mal recht cool. So der Austausch mit anderen Leuten, deswegen sitzen wir beide auch hier gerade.
Ja.
Der Austausch mit anderen, die einfach genau ja das gleiche Mindset haben, die auch richtig Bock haben, was umzusetzen, was zu verändern. Letzten Endes sind wir hier, weil wir was verändern wollen. Weil wir merken, irgendwas funktioniert nicht. Ganz viele Menschen haben ein Problem damit, mit Dingen, mit denen ich kein Problem habe und Dinge, die ich gemeistert habe. Und dann helfen wir den Menschen damit. Ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt, an den wir uns immer wieder erinnern dürfen, weil klar, es ist eine Leidenschaft, die wir haben, aber wie du schon gesagt hast, wir müssen am Ende auch davon leben können. Das heißt, der Umsatz muss auch reinkommen. Und dieses ganze Verkaufen hat mir damals extrem viel Bauchschmerzen bereitet, weil ja auch gerade Autoren, also wir reden ja jetzt völlig offen hier drin, weil ja auch Autoren sehr preissensibel sind und auch sehr sensibel auf Marketingstrategien reagieren. Das habe ich festgestellt, also ich habe bei meinem ersten Webinar, da hat mich mein Mentor danach gezwungen, nach Feedback zu fragen. Also das hatte ich nie im Leben gemacht, aber ich hatte ein sehr erfolgreiches Webinar gemacht, war richtig happy, dass so die ersten Kunden, ich glaube 5 oder 6 Kunden hatte ich beim ersten Webinar, das war richtig geil. Und danach habe ich aber gedacht, okay, es war noch nicht perfekt. Und dann meinte Jackson zu mir, frag doch mal die Menschen da. Schreib dir eine E-Mail und sag, ey, du hast nicht gekauft. Was fandst du scheiße? Was hat dir gefehlt? Und das ist wichtig für mich gewesen, das mal als Rückmeldung zu bekommen und auch mit Kritik umgehen zu können. Und meistens, wir kennen das, Bewertungen, ist es ja immer so, dass ja nicht die Menschen, die es gut fanden, die Bewertung schreiben, sondern gerade Menschen, die es nicht gut fanden. Also wenn man irgendwo hingeht und irgendwas gut findet, dann sagt man, ach, war ja ganz nett. Aber man geht dann nicht ins Internet und schreibt eine Bewertung darüber. Aber wenn du irgendwas richtig, richtig kacke fandst und richtig scheiße fandst, dann bist du ganz schnell bei Google und schreibst dann eine schlechte Bewertung. Und deswegen war das meine Herausforderung, mich aktiv in diesen Kritikhagel zu stellen. Auch wenn es Kritik ist, die teilweise harsch formuliert ist. Oder auch Menschen, die sagen, boah, nee, war mir viel zu salesy, ist mir absolut unsympathisch, habe ich keinen Bock drauf, ich bin weg. Hatte ich auch, aber es hat mir gut getan, weil danach war ich abgehärtet, was Kritik angeht. Deswegen auch das kann ich sehr empfehlen, auch wenn es mal wehtut und wenn es natürlich nicht 100% lösungsorientiert ist, aber einfach mal sich da reinzustellen, den Menschen zuzuhören, auch mal den Menschen ein einziges Mal zuzuhören, die sagen, boah, alles ist scheiße. Weil dann weiß man genau, welche Kritik möchte ich annehmen, welche Kritik möchte ich nicht annehmen. Und gerade die Menschen, die dann zum Beispiel nicht gekauft haben, aber gerne kaufen würden in Zukunft oder halt wirklich Hilfe brauchen, da ist es Gold wert, auch mal sich hinzusetzen und zu sagen, hey, was fandst du denn blöd? Was hat dir gefehlt? Was hättest du dir gerne gewünscht? Und es tut weh auf den ersten Moment oder im ersten Moment, es tut wahnsinnig weh, aber es hilft einem einfach herauszufinden, was braucht meine Kunden? Was brauchen die?
Ja, ich hab ja auch tatsächlich danach nach Feedback gefragt. Gut, ich hatte jetzt ein sehr kleines Webinar, es waren nicht viele Leute und habe halt hinterher auch einmal gefragt, so, hey, wie fandst du's? Und da waren auch, also bei mir ging es tatsächlich gar nicht so sehr, dass es zum Beispiel zu salesy ist, sondern eher so, dass ich ein, zwei Sachen nicht klar genug auf den Folien rausgestellt hatte. Ich habe das auch schon hinterher bei den Fragen gemerkt, so, weil da musste ich erstmal rausfiltern, okay, was ist jetzt das Problem? Und dann kam am Ende raus, okay, ja, ich habe das nicht eindeutig genug, also quasi nicht idiotensicher geschrieben, sodass die erstmal irgendwie was ganz anderes gedacht haben. Und ja, das war dann mein größter Kritikpunkt. Da muss ich tatsächlich sagen, ich bin froh, dass ich inzwischen, was Kritik angeht, abgehärtet bin. Also ich hatte ganz am Anfang auch bei meinen Büchern, bei Testlesenden ab und zu mal einen Fehlgriff, dass ich sehr harsche Kritik bekommen habe. Das hat sehr weh getan. Und später halt in der Online-Redaktion, da hat man ja in der Qualitätssicherung immer noch mal jemanden gehabt, der die Texte gelesen hat, und da gab's immer Kritik. Und deswegen war ich inzwischen dann tatsächlich schon sehr abgehärtet. Gut, es gibt auch schlechte Tage, das muss man sagen. Also an manchen Tagen ist so, komm heute nicht mit Kritik, sonst könnte das kritisch werden für dich. Aber wenn man sich halt ein bisschen dran gewöhnt hat und einfach so das abgrenzt und sagt, okay, das ist jetzt nur diese Kritik an dieser einen Sache und nicht zum Beispiel an komplett mir, es ist kein Angriff, dann kann ich das ja rausziehen, was wirklich hilfreich ist, und den Rest, den ignoriere ich einfach.
Ja, aber merkst du das auch dann für dich, dass du feststellen kannst, okay, die Kritik möchte ich annehmen, und die andere Kritik, die ja dann oft sehr harsch formuliert ist, die möchte ich nicht annehmen?
Ja, inzwischen kann ich das recht gut aussortieren. Also man merkt ja auch alleine, wie diese Menschen das formulieren, ob sie halt wirklich Kritik üben wollen, weil ihnen hat da was nicht gefallen, oder ob sie einfach nur sagen, ja, ist alles scheiße, ich finde das doof.
Ja,
das kann man dann also ignorieren.
Ja, das hat mir auch viel geholfen, da würde ich mal reinzugehen. Und klar, das tut wahnsinnig weh. Also wenn jemand sagt, boah, nee, das war absoluter Scheiß, was du da gemacht hast, hatte ich auch schon. Aber da habe ich sofort gemerkt, die Art und Weise, wie die Menschen geschrieben haben, das sind nicht meine Wunschkunden. Das sind keine Kunden, mit denen ich arbeiten möchte. Ne, weil die würde ich an jedes Wort auf die Goldwaage legen, zum Teil. Und da habe ich sofort gemerkt, okay, nee, das ist was, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Und es sind nicht meine Kunden. Die dürfen gerne gehen, da habe ich kein Problem mit, denn mit denen möchte ich nicht arbeiten. Und dann gibt es Menschen, die wirklich offen sind und auch Kritik sehr herzlich äußern. Und das kann dann auch harsch sein, das ist okay, aber das hilft ja auch dann dabei, das Ganze noch besser zu machen. Und ich glaube, also wenn man mich fragt, Safira, wie kriegst du das hin, die Produkte oder Programme genau auf die Bedürfnisse der Menschen zuzuschneiden quasi, dann sage ich immer, zuhören. Also hört den Menschen zu. Wir hatten damals auch eine Discord-Gruppe bei uns, und es ging nur darum, den Menschen zuzuhören. Einfach zu gucken, was sind deren Struggles, was sind deren Probleme, und daraus ein Programm zu entwickeln.
Ja, zuhören ist tatsächlich super wichtig. Also eigentlich allgemein im Menschsein sowieso. Ich finde, wir hören viel zu wenig zu und reden alle zu viel, wobei ich auch gut reden kann, aber ja, anderes Thema. Aber ja, gerade wenn man jetzt irgendwie anderen helfen will, dann ist das Wichtigste erstmal einfach zuhören, die Leute reden lassen und daraus dann herausfiltern, was haben sie jetzt wirklich für ein Struggle, und nicht dann an dem Bedürfnis vorbeizugehen und einfach was aufzudrücken, was die gar nicht brauchen, weil dann ist es auch nicht die richtige Zielgruppe. Dann hilft man den Menschen auch nicht, und die stehen am Ende genauso verloren da wie vorher.
Ja, das ist mir auch immer wichtig, dass man quasi da rausgeht und man sagt, ich habe hier ein Angebot, und entweder es passt zu dir oder es passt nicht zu dir. Und ich merke das bis heute, ich habe wahnsinnig viele Calls, die ich führe, um einfach mit Autoren zu reden, um die kennenzulernen und zu gucken, kann ich ihnen helfen oder nicht. Und ich merke häufig, dass ich Autoren hier sitzen habe, die zwar richtig Bock haben, wo ich aber im Gespräch merke, du wirst nicht glücklich bei mir. Also dann passt es einfach nicht, weil Autor ist nicht gleich Autor. Da gibt's ganz viele Unterschiede, und ich merke dann häufig von der Art und Weise, wie sie arbeiten wollen und auch wie sie menschlich drauf sind, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber ich merke dann einfach, du passt zu uns oder du passt nicht zu uns. Und es ist immer interessant zu beobachten, wie Menschen reagieren, wenn ich sage, ja, ich will dein Geld nicht, du darfst nicht kaufen bei uns. Also so sage ich das nicht, aber es ist immer seltsam. Also oft denkt man ja, ne, die Unternehmer, die wollen möglichst viel Geld haben. Und ich finde das Schwachsinn, weil wenn du sagst, du willst möglichst viel, also natürlich willst du möglichst viel Umsatz haben, aber du willst auch den richtigen Umsatz haben. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme jeden Menschen an, der mit mir zusammenarbeiten will, dann würde ich einen richtig beschissenen Ruf haben, weil ich dann ganz viele Menschen in meinem Programm hätte, die gar nicht zu mir passen, die nicht glücklich werden würden und dementsprechend auch Negatives berichten würden. Da hätte ich am Ende nichts mit gewonnen. Und deswegen habe ich es auch mittlerweile so gemacht, dass du gar nicht mehr richtig, also du kannst vom Frontend her gar nicht mehr kaufen bei mir. Du kannst so kleinere Produkte kaufen, ja. Wenn du dich so für die E-Mail einträgst und so, dann geht das. Aber das große Programm, wo du quasi mich auch persönlich mit drin hast, kannst du erst kaufen, wenn du in einem Gespräch mit mir warst. Und das habe ich erst später so gemacht. Also auch jetzt über Webinar zum Beispiel. Du kannst es aktuell nicht über das Webinar direkt kaufen. Du musst dich am Ende erst für ein Gespräch eintragen. Dann reden wir beide. Und wenn ich dann sage, ja, du passt, dann darfst du kaufen. Und es ist natürlich ein längerer Weg, aber dadurch merke ich, je mehr Reibung drin ist, je mehr Berührungspunkte die Menschen haben, desto besser passen sie am Ende auch. Und wenn ich dann sage, hey, alles super, dann komm gerne rein, dann kommen die Menschen zu uns. Und dadurch haben wir einfach dieses Problem nicht, dass Menschen reinkommen, die dann am Ende sagen, ja, irgendwie passt das für mich nicht, weil wir immer mit offenen Karten spielen. Ich denke, das machst du auch bei dir, ne, dass du dann wirklich offen bist und auch sagst, hey, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Umsatz hinterher, ne? Völlig egal.
Ich finde das gerade super interessant, weil ich stehe halt noch am Anfang und habe ja noch nicht so dieses große Konstrukt wie du jetzt dahinter. Deswegen finde ich das gerade super spannend, dass man das Hauptprodukt bei dir gar nicht einfach so kaufen kann, sondern erstmal in dieses Gespräch geht, was auch total viel Sinn macht, weil wenn man jetzt mal das Beispiel Schuhladen nimmt, man geht in den Schuhladen, man will Schuhe kaufen und die müssen ja auch passen. Und wenn dann halt der Verkäufer sagt, hier nimm doch die, die sind gerade im Trend, aber die passen gar nicht. Oder eben die drücken, weil sie halt falsch geschnitten sind für die individuellen Füße, dann ist es ja, also ich finde, es ist ein schlechter Verkäufer, wenn er einem das trotzdem aufdrückt. Wenn es ein ehrlicher Verkäufer ist, was ich viel besser finde, ist, der sagt, okay, dann passt das nicht, dann suchen wir was anderes. Oder ja, vielleicht werden sie in einem anderen Laden glücklich. Ich finde das völlig in Ordnung, dass das beide Seiten sagen können. Und ja, bei mir kann man das tatsächlich noch halt, also das Produkt, das Hauptprodukt kann man tatsächlich auch so aktuell kaufen, aber ich bin halt noch so klein, dass das wahrscheinlich noch nicht so ausschlaggebend ist, aber ich werde das auf jeden Fall mitnehmen und mir dann noch eine Strategie überlegen, wie man dann halt wirklich die Kunden findet, die halt auch zu einem passen und denen man auch wirklich helfen kann, weil es bringt ja auch nichts, wenn die Person viel Geld ausgibt und dann am Ende merkt, das passt doch nicht oder sie kann mir nicht helfen. Jeder hat ja seine eigene Persönlichkeit und auch sein eigenes nicht empfinden, aber so seinen Alltag und es muss ja auch irgendwie reinpassen. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verständlich ausgedrückt.
Ja, also ich hätte das damals auch so gemacht. Also bei meinem ersten Launch konntest du auch einfach kaufen. Also da hatte ich auch noch ganz wenige Menschen da und dann habe ich auch einfach gesagt, komm, buch einfach. Und irgendwann geht es gar nicht mehr, weil du merkst einfach, je größer du wirst, desto verschiedene Menschen kommen da auch rein. Und dann musst du eben selektieren und aufpassen, dass du nur die richtigen Menschen eben in dein Programm reinholst. Aber das kommt mit der Zeit. Also am Anfang, diese ganzen Strukturen, ich hatte die auch am Anfang nicht. Also ich habe auch bei Null angefangen. Und am Anfang denkt man auch ganz anders darüber. Also auch das ganze Thema Automatisierung etc. Man denkt sich, okay, ich fange mal so leicht damit an. Ich kann es ja auch selber machen, auch so E-Mails beantworten und sowas. Und je größer man wird und je mehr Menschen da reinkommen, desto mehr merkt man dann auch, oh, fuck, ich kann das gar nicht mehr selber. Und dann holst du entweder eine KI, die das für dich sortiert, oder du holst die Automatisierungen, baust du dir, die das Ganze machen für dich, oder einen Assistenten, bei mir ist ein Assistent auch mit drin, der mir da quasi hilft. Also es ist, dann kann, irgendwann kannst du das nicht mehr alleine, weil es einfach von der Masse her so, so viel ist.
Ja, da bin ich ja tatsächlich noch nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwann dahin komme, dass ich mir dann auch irgendwie einen Assistenten zulegen muss, weil das heißt ja, dass es dann läuft.
Wir streichen mal das Hoffen raus.
Ja, wir streichen das Hoffen. Ich arbeite noch da dran, aber das ist ja auch schön, das ist ein Prozess und der darf sich ja auch entwickeln, genau. Ja. Also ja, da will ich ja auch irgendwann hinkommen, dass es so groß ist, dass es funktioniert, dass halt auch, ja, man gucken kann, dass es perfekt passt und dass man, ja, dann Assistenten vielleicht sich zulegt, weil zu viel Automatisierung, ich glaube, da würde ich irgendwann auch wahnsinnig werden, wenn man dann 500 hat und sich fragt, okay, welche ist es jetzt?
Oh ja, das fühle ich. Also ich kann euch sagen, Unternehmertum ist bestimmt 80% Technik und 20%, also Technik und die ganze Hintergrundarbeit. Und ich habe das Gefühl, die eigentliche Arbeit, für die ich bezahlt werde, machen nur so 20-30% höchstens aus von der ganzen Arbeit, die ich eigentlich mache. Also das ist total crazy. Und ich war am Anfang total auch abgeschreckt, was Technik angeht. Und mittlerweile, man muss da sich reinfühlen. Also ich glaube, Unternehmertum ohne Technik funktioniert nicht. Alles abgeben ist für mich auch keine Option, weil ich mache so oft so Kleinigkeiten auch selber, dass ich sage, hey, die E-Mail verändere ich mal oder da die Automatisierung oder dann da kriegen die Menschen ein anderes Offer, ein anderes Angebot. Es kommt so häufig vor, du wirst so viel umschmeißen am Anfang. Also auch wenn du größer bist, also darfst du dich sehr darauf freuen, Elisa. Du wirst ganz viele Produktideen haben, du wirst ganz viel testen und es wird am Anfang nichts funktionieren. Und irgendwann findet man dann so seinen Sweet Spot, wo man merkt, ah, da habe ich richtig Spaß dran, da haben die Kunden richtig Spaß dran und es klappt wirklich. Aber es ist letzten Endes Trial and Error. So wie auch bei Social Media und mit allem, was man aufbaut, das ist einfach ausprobieren, testen, optimieren und besser machen.
Ja, also das mit der Technik kann ich absolut bestätigen. Und was ich mich in dem letzten halben Jahr alles eingearbeitet habe, das ist der Wahnsinn. Wenn ich jetzt drauf zurückgucke, denke ich mir so, wow, wie hast du das geschafft und vor allem wann? Da war so viel neue Technik dabei, aber man fuchst sich dann irgendwie rein. Und manchmal geht's halt einfach in die Hose und dann baut man es um und dann wird's besser. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, aber dadurch lernt man ja auch. Also meine Programme jetzt sind so viel besser, als die vor 2 Jahren waren. Logisch, ne? Man entwickelt sich ja auch weiter. Und nur durch die Fails oder auch durch die Rückmeldungen von den Autoren, von den Kunden, durchs Ausprobieren, was kommt da gut an, was kommt nicht gut an, nur dadurch merkt man, was funktioniert. Und ich finde, man darf keine Angst davor haben, auch mal was zu probieren, was halt nicht klappt. Oder auch in einem Webinar. Ich teste wahnsinnig viel in Webinaren oder halt in Live-Trainings. Und da habe ich ganz oft auch Slides drin, die dann mal mehr salesy sind. Dann merke ich sofort, oh, das kommt nicht gut an. Dann baue ich das wieder aus. Und dann mache ich da eine eigene Variante von rein. Oder ich gucke bei anderen, was haben die denn da geschrieben? Und versuche dann da meine Version von zu machen. Und das ist einfach wahnsinnig viel, wie gesagt, ausprobieren, zuhören, optimieren. Und immer, immer weiter probieren.
Es ist ja im Prinzip wie ein Investment. Man investiert erstmal, es muss ja nicht immer Geld sein, was investiert wird, sondern es ist halt Zeit und Kompetenzen. Und man weiß halt am Anfang noch nicht, kommt jetzt am Ende wirklich was raus, was halt was bringt. Und wenn man halt merkt, okay, bringt jetzt nichts, dann ja was anderes ausprobieren oder halt anpassen, Feedback holen. Feedback holen ist immer gut, wenn man das bekommen kann. Ja, genau.
Ja, was mir auch damals geholfen hat, hast du, glaube ich, auch schon mal gemacht, so eine Umfrage zu machen.
Ja,
na, ganz am Anfang. Herrlich. Ja, da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, warum mache ich das eigentlich? Also für diejenigen, die schon länger im Sophia Club dabei sind, die werden sich noch daran erinnern, die haben damals so eine riesen Umfrage gemacht, um halt herauszufinden, wo stehen die Autoren, was wünschen die sich, worauf haben die Bock, was stört die total, also auch bei dem Angebot, das wäre so ein No-Go zum Beispiel für ein Angebot. Und da, ich glaube, wir hatten an die 100 Einsendungen damals. Und das zu sehen, es war zwar ein Struggle, die alle zu bekommen, weil wir in ganz vielen verschiedenen Foren auch dann das reingepostet haben, auch teilweise Werbung, glaube ich, drauf geschaltet haben, auf eine Umfrage, also total dämlich eigentlich, aber hat funktioniert irgendwie. Und das durchzulesen, das hat mir so viele Erkenntnisse gebracht, weil ich habe immer gedacht, ach ja, ich weiß genau, was ich tue und wie meine eigene Zielgruppe tickt. Und dann das eigene Ego, man muss es runterschrauben im Unternehmertum. Es wächst zwar wahnsinnig schnell, auch wenn du so ganz schnelle Erfolge hast. Und auch der Sophia Club ist ja wahnsinnig schnell gewachsen. Also auch bei dir, das kann wahnsinnig schnell gehen. Also am Anfang ist das so ein bisschen Tiny Steps, also Baby Steps. Und dann, wenn es einmal so einen Boom hat, dann geht das richtig hoch. Aber bei uns zumindest so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei dir auch so sein wird. Was ich gemerkt habe, ist, dass man auch bereit sein muss, ne, da dann ja mehr Effort reinzubringen. Also sich wirklich dahinter zu klemmen, zu lesen, was wollen die Menschen? Und dann, auch wenn man denkt, es ist das, was ich jetzt nicht gemacht hätte primär, das trotzdem auszuprobieren, weil die Autoren zurückmitteln, das ist das, was ich brauche.
Mhm. Ich muss ja das auch zugeben, ich finde das total spannend. Also Umfragen und Auswertungen, gut, ich habe Soziologie studiert, ich habe das quasi gelernt, Gesellschaften auseinanderzunehmen, Mikro-Makro-Bereiche. Und ich finde das super spannend, wenn man dann so Fragebögen zurückbekommt und die Antworten liest und dann halt anfängt, das auszuwerten, was dabei rauskommt. Also gut, dann könnte ich mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen verlieren. Da muss es dann irgendwann mal Schluss sein, dass man halt jetzt raussucht, okay, das wollen die Menschen wirklich und dann halt ja gucken, wie kann ich das anpassen. Mal sehen, wann ich das dann wieder mal den nächsten Feedbackbogen raushaue, um mir neuen Input zu holen, was die Leute wirklich wollen.
Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ja, also auch für alle, die gerade am Anfang stehen und sagen, ich würde gerne selbstständig werden, macht eine Umfrage am Anfang. Sucht eure Zielgruppe, versucht die wirklich reinzuholen und hört den Menschen zu, was sie wirklich, wirklich brauchen. Und mein erstes Angebot, damals hieß Book Queen, das habe ich auch aufgrund eines Fragebogens aufgebaut. Das war so ein 2-Wochen-Programm. Auch, ich glaube, wir hatten nur so 10, 20 Menschen da drin, also eine ganz kleine Gruppe. Und das habe ich komplett auf Feedback aufgebaut, was Menschen mir per Umfrage gegeben haben. Wo ich gefragt habe, was ist gerade dein größter Struggle und was würdest du jetzt gerade gerne lernen, wenn du 2 Wochen Zeit hättest mit mir? Was wäre ein Ergebnis, was du unbedingt haben möchtest? Was würdest du unbedingt lernen wollen? Und aufgrund dieser Antworten habe ich mein erstes Programm entwickelt. Also so, finde ich, ist die beste Möglichkeit, wenn man dann nicht an den Menschen vorbeiredet. Weil ansonsten sitzt man da, entwickelt ein richtig krasses Programm oder ein krasses Angebot und am Ende klappt das überhaupt nicht, weil die Menschen gar keinen Bock darauf haben. Hatte ich auch schon. Deswegen weiß ich, das funktioniert nicht. Gut, hast du zum Abschluss noch etwas, was du gerne allen Zuhörern gerade mitgeben möchtest? Sei es Autoren, sei es Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen in der Buchbranche oder es schon sind. Was wäre so ein Rat, den du allen mitgeben würdest?
Ich denke, das Wichtigste ist die Leidenschaft für das, was du tust, weil die Leute riechen das, wenn du das, was du machst, nicht, wenn du nicht dahinter stehst. Das ist ganz einfach. Und am besten nicht den großen Berg an Arbeit sehen, der da auf dich zukommt, sondern einfach nur einen Schritt nach dem anderen halt in ganz kleine Prozesse unterteilen, weil das ist viel einfacher schaffbar als so ein Riesenberg und dann soll man da drauf springen. Einfach nur einen Schritt vor den anderen und es wird schon alles irgendwie werden, wenn man halt Bock drauf hat und halt auch dahinter steht. Und ein bisschen Disziplin ist auch wichtig. Ja. Einfach anfangen und machen.
Einfach machen. Das ist immer mein Tipp, den ich mitgebe. Wenn jemand sagt, hast du einen allgemeinen Tipp, dann sag ich, einfach machen. Also einfach anfangen und es wird sich nichts ändern, wenn du alles perfekt zerdenkst im Kopf und dir den perfekten Plan machst. Das Beste, was du tun kannst, ist einfach anzufangen.
Ja. Das unterschreibe ich so. Anfangen und dranbleiben. Ja.
Anfangen, dranbleiben, auswerten, optimieren, Menschen zuhören.
Genau.
Ich glaube, das ist ein schönes Endwort für diese Folge. Ich werde euch Elisa und all ihre Angebote unten in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr sagt oder wenn du sagst, du willst gerne mal ein Buch schreiben und struggles damit irgendwie, dann ist Elisa genau die richtige Ansprechpartnerin für dich. Und wenn du es dann geschrieben hast und es gerne vermarkten möchtest, dann kommst du zu mir in den Sapphire Club und dann helfe ich dir dabei, es zu vermarkten.
Das ist doch perfekt.
Perfekt. Also, kannst keine Ausrede mehr haben. Du hast jetzt uns beide an der Hand. Also wenn du wirklich zu den Menschen gehörst, die sagen, ich möchte, aber ich traue mich nicht oder ich schaffe es nicht alleine, dann wir sind deine Leute, wir helfen dir und jetzt hast du keine Ausrede mehr.
Genau, ich reich dich dann einfach an Safira weiter. Genau.
Ach schön. Ich liebe das auch irgendwie, sich so gegenseitig zu supporten im Business. Ja, wir haben hier Konkurrenzdruck und so haben wir so häufig und ich liebe das, wie offen man auch im Business ist. Also auch wenn man was Ähnliches macht, ich liebe das, wenn man sich so gegenseitig supportet. Also mehr miteinander statt gegeneinander liebe ich total.
Es bringt einem am Ende ja auch mehr, für sich selber, für den anderen und dann miteinander ist so viel angenehmer, als ständig ja die Ellenbogen auszufahren und den wegzuboxen. Dann ist man ja auch alleine und das ist einfach nicht schön. Miteinander ist immer das Angenehmere für alle.
Ja. Deswegen, das ist natürlich auch ein guter Tipp für alle, die gerade anfangen. Sucht euch einen Partner, der was Ähnliches macht wie ihr, aber nicht das Gleiche. Also der eine ähnliche Zielgruppe hat, so zum Beispiel wie wir beide jetzt. Wir haben die gleiche Zielgruppe, nämlich Autoren oder angehende Autoren, aber unsere Angebote stören sich überhaupt nicht. Also wir sind keine Konkurrenz prinzipiell. Oder auch, ich arbeite sehr viel mit Lektoren zusammen. Lektoren, Korrektoren, Coverdesigner, sind alles Menschen, die haben Autoren als Kunden und die reichen die dann quasi an mich weiter. Aber wir stören uns nicht. Wir tauschen die Kunden, also ich schiebe meine Kunden zu denen, die schieben ihre Kunden zu mir. Also es ist total schön, sich da zu vernetzen und zusammen dann quasi so ein Netz aufzubauen.
Genauso wäre das ja auch dann bei mir. Ich habe dann quasi den ganz am Anfang die Menschen, die erstmal überhaupt schreiben wollen. Und wenn sie bei mir fertig sind, dann brauchen sie ja Lektorat, Cover, je nachdem, ein Verlag. Und da wäre ja quasi dann ja die Lektoren und Coverdesigner und Buchsatzmenschen, die sind alle so quasi zwischen uns.
Ja, genau. Die hängen quasi da. Schon, die werden genau zwischen uns dann, ja.
Ja, das wäre dann so, ich bin die erste Stufe, du bist die dritte und alles dazwischen ist dann die zweite.
Ja. Sehr cool. Also wir merken uns, miteinander ist immer viel, viel schöner als gegeneinander. Und damit möchte ich gerne diese Folge beenden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann hören wir uns ganz bald zur nächsten Folge von Sophia Spotlight.